Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert.
Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Hört die Liebe auf, wenn jemand stirbt? So lautet der Titel der heutigen Episode. Und diese Frage stellen wir jemand, der ein ganz besonderes Buch geschrieben hat. Es heißt, alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist.
Wir freuen uns, dass die Autorin, Kolumnistin und Paarberaterin Elke Nathas heute für uns Zeit hat. Hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen, Frau Nathas.
Hallo.
Frau Nathas, alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist, handelt von Trauer. Es ist aber auch eine Liebeserklärung an Ihren verstorbenen Partner Sven. Wenn Sie heute hören, dass jemand seinen Namen ausspricht, wie geht's Ihnen dann?
Freue ich mich.
Davids Vater Fritz Roth hat immer gesagt, Trauer ist Liebe. Frau Nathas, wie finden Sie diesen Satz?
Ja, stimmt. Stimmt teilweise. Es ist auch der einzige Weg, Trauer so zu sehen, um wirklich, ja, sie zu verwandeln. Also wenn ich meine Trauer in die Dankbarkeit für das, was ich hatte, also für die Liebe, die ich erleben durfte, verwandeln kann, dass es weh tut, weil es so gut war, dann bekommt es eine ganz andere Qualität. Und ja, ich würde weniger trauern, wenn ich weniger geliebt hätte.
Wir sagen auch, Trauer braucht Ausdruck. Als Autorin ist ihr Metier die Sprache. Ist Ihnen schwer gefallen, über Ihre Trauer ein Buch zu schreiben?
Es war nicht einfach, daraus ein Buch zu machen, das auch nicht nur für mich und meine eigene Reflexion und Trauerprozess nützlich ist, sondern das darüber hinaus auch einen literarischen und auch einen sonstigen Wert für jeden anderen Leser hat, der vielleicht auch was wiedererkennen kann, wenn er durch ähnliche Lebensphasen geht, weil es muss ja nicht unbedingt jemand sterben. Jede Form von Veränderung ist ja auch schon ein Abschied und bringt auch Trauer mit sich. Also ja, es ist was uns eigentlich ständig begleitet, unser ganzes Leben lang.
Stimmt es, dass das Buch zuerst in Form eines Abschiedsbriefes geplant war und Sie deshalb Ihren verstorbenen Mann in dem Buch direkt ansprechen?
Ja, das war die erste Idee und dann habe ich aber gemerkt, dass es vermittelnder sein muss und nicht nur zwischen uns beiden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich in dieser zweiten Person bleiben möchte, weil es sonst für mich sich so angefühlt hätte, als würde ich so unpersönlich über ihn in dritter Person sprechen und das einen Abstand herstellt, der sich nicht richtig anfühlte.
Ein anderer interessanter Satz, den ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob er so im Buch steht, aber ich habe ihn in einem Interview gelesen, beziehungsweise habe ihn in einem Interview mit Ihnen gehört, im Deutschlandfunk. Sie sagen da, Schreiben ist wie Aufräumen.
Geht ja viel im Kopf herum, viele Gedanken, auch viel Mist und der sich da festsetzen will. Und deshalb ist das Schreiben eine schöne Form, da Klarheit zu schaffen, es einfach mal auf Papier zu bringen und dann auch zu sehen und zu sortieren. Was will ich davon weiter mitnehmen? Was will ich davon loslassen? Wo komme ich immer wieder in die gleiche Schlaufe? Das ist für mich ein Aufräum- und auch Verarbeitungsprozess, der Klarheit bringt.
Es gibt wahrscheinlich so viele Möglichkeiten zu trauern, wie es Menschen gibt, die um einen Verstorbenen trauern. Wir geben hier bewusst keine Ratschläge. Ich habe sowieso manchmal das Gefühl, dass Ratschläge mehr Schläge als Rat bedeuten. So hat das zumindest mein Vater Fritz Roth immer auch gesagt. Haben Sie damals Ratschläge bekommen, wie Sie mit der Situation umgehen sollen?
Also Menschen versuchen einem zu helfen und sind, und ich nehme es ihnen auch nicht übel, dass sie da hilflos sind und es nur gut meinen. Ich habe auch Bücher gelesen und wurde aber dann auch immer schnell ziemlich ungeduldig und unmutig auch und dachte mir, das ist nicht so, wie ich das empfinde. mir kann auch niemand sagen, wie ich zu trauern habe oder auch dieser Begriff des Loslassens. Ne? Man muss dann loslassen und ich dachte, das ist das Einzige, also gerade was die Liebe angeht, das ist das, was geblieben ist, das kann ich nicht loslassen. Ich habe da viel gefunden, mit dem ich nichts anfangen konnte und habe dann einfach auch bin meinen ganz eigenen Weg gegangen, den ich für richtig hielt, wäre da tiefer zu gehen, sondern das auch ein ganz rationaler, sachlicher Prozess war, das auch ein bisschen von sich wegzuschieben.
Hat es eine Weile gedauert für Sie, weil wir über Distanz gesprochen haben, ne? Hat es eine Weile gedauert, bis Sie bereit waren, dieses Buch zu schreiben? Oder war das, weil Sie ja Schriftstellerin sind, also mit Sprache arbeiten und auch in so einer schwierigen Situation liegt es ja nahe, dass man da einen Weg findet, irgendwie raus aus der Situation oder sich zu beschäftigen? Wie lange hat es gedauert, bis Sie tatsächlich entschieden haben, ich mache das jetzt?
Ich hatte das gar nicht entschieden, sondern es wurde an mich herangetragen. Das war so ein knappen Jahr, nachdem ja, mein Mann verstorben war. Und die Lektorin hatte mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich auch schon in dieser Zeit viel geschrieben habe und darüber geschrieben habe. Und es schien mir absolut schlüssig, das zu machen. Und das Buch ist auch ein Prozess, also es ist auch eine Dokumentation des Trauerprozesses eigentlich.
Das Buch hat eine Herzenswärme, wie sie mir selten in Büchern begegnet.
Ja, mein großes Thema war eigentlich, nachdem mein Mann gestorben war, diese Erkenntnis, er ist zu Hause gestorben, er ist auch noch die Nacht über zu Hause geblieben. Ich habe erleben dürfen, wie das Leben aus seinem Körper wich. Ich habe gesehen, wie er eine Stunde nach seinem Tod oder zwei Stunden, als wir alle um ihn herum saßen, dieses Lächeln auf seinen Lippen hatte, was er vorher nicht hatte. Ich habe gesehen, wie das Leben aus seinem Körper wich, wie dann wirklich nur noch dieser leblose Körper da war. Und der erste Gedanke war, wir sind nicht unsere Körper. Was aber da war, was auch während seiner Abschiedsfeier, ich habe es bewusst auch nicht Beerdigung oder sowas genannt, sondern eine Abschiedsfeier gemacht, eine Svenibration, er heißt Sven, wo alle Menschen ihn nochmal feiern und zu sehen, wie präsent er in jedem ist, wie präsent er auch in mir ist und wie ich diese Beziehung, die ja nicht abbricht mit seinem Tod, sondern die ja immer noch da ist durch die Liebe, wie ich diese Beziehung aufrechterhalte. Und das ist eigentlich das Thema, was mich in dem Buch hauptsächlich beschäftigt hat. Gar nicht so dieses, der ist tot, sondern hey, wie lebt man jetzt? Ist es möglich, eine Beziehung zwischen Himmel und Erde zu leben, zwischen Lebenden und Toten? Das hat mich interessiert und ja.
Wie sieht Ihre Antwort auf diese selbstgestellte Frage aus? Ist es möglich?
Es ist auf jeden Fall möglich und ich denke, dass mein Mann immer, immer Teil meines Lebens ist. Ich habe auch gemerkt, dass er ja auch in mir lebt, da ich ja geprägt bin von ihm nach 26 Jahren. Wir haben ja unheimlich eng auch zusammengelebt, Tag und Nacht zusammengearbeitet, zusammengelebt, zusammen unsere Kinder aufgezogen, dass er Teil dessen ist. Und ich habe ihn als meine innere Stimme, ist er sowieso immer da. Also wie ich ja da schon geschrieben habe, er ist ein unheimlicher Mutmacher und Cheerleader. Und ich habe dann in meinen dunkelsten Stunden kommt mir plötzlich seine Stimme in den Sinn, die mich dann auch aufmuntert oder die mir sagt, ja, gut gemacht oder was immer das auch ist. Also es verändert sich im Moment, jetzt gerade ist er ferner, aber es gibt Phasen, dann ist er wieder ganz nah, es verändert sich.
David Wassonat das gerade geschildert hat, diese Situation, dass jemand zu Hause stirbt und dann auch da bleibt. Wir raten den Leuten dazu, das so zu machen, ne?
Eigentlich genau. Und dass man auch selber entscheiden kann, wie es weitergeht, bewusst sich zu überlegen, wie soll dieser Abschied sein, wie eine Abschiedsfeier, wie eine Lebensfeier. Vielleicht, also ich höre da auch sehr viel Zuversicht im Hinblick auf diese Feier. Sie haben ja gerade beschrieben, wie präsent er in dem Raum war, in all den Gästen. Und das hört sich ideal an. Beziehungsweise ich musste gerade natürlich auch ein bisschen an Dennis Klahrs Continuing Bonds denken. Sie haben am Anfang von all diesen Ratschlägen gesprochen, wo ihnen gesagt wurde, loslassen und Ähnliches. Sicherlich vielleicht in der Zeit nach der Trauerfeier, wenn dann ein paar Wochen vergangen sind. Aber da spricht glücklicherweise heute kaum noch jemand, also die Allgemeinheit schon, ganz klar. aber ihm fällt nur noch wenige davon, dass es gerade halt so, wie sie das beschreiben, darum geht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und mitzunehmen in die Zukunft. Und da hat, ich weiß gar nicht genau, wann Dennis Klass das geschrieben hat, das muss so Mitte der 90er gewesen sein, halt auch für eine gewisse Revolution in dem Verständnis von Trauerbegleitung gesorgt, dass es nicht um dieses ewige, du musst loslassen, das Leben geht weiter und ähnliches, als ob all diese Erfahrungen nicht gewesen wären, gesprochen haben, sondern dass es darum geht, dass das, was war, gut bleibt und dass man bereichert durch diese Erfahrungen eigentlich auch dem Leben wieder zuwendet. Sie beschreiben ihn als ihren Cheerleader und das ist er ja auch geblieben, gerade dann in so Momenten, wo sie das Gefühl haben, sie brauchen ihn, sie brauchen diesen Antrieb und alles das, ne?
Wie manche immer noch die kritische Stimme ihrer Mutter oder ihres Vaters als innere Stimme haben, ne? Wir haben ja alle unsere inneren Stimmen. Meistens sind sie nicht positiv. Ist es wunderbar, diese Stimme zu kultivieren. Das Einzige, was ich gelesen habe, was ich wirklich gut fand, war Farina Kast, die das auch bestätigte, dass diese Beziehung da ist und dass die auch weiterhin bestehen bleiben darf auch. Und dass das auch ganz gut und richtig ist. Es ist unfassbar, wir haben den Tod auch ausgeblendet. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann damit klarkommen, wenn ich mir jetzt vorstelle, er ist gerade nicht da. Diesen Tag kann ich irgendwie, diese Woche, dann kommt er irgendwann vielleicht wieder. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich in so einen Zustand komme, dass ich dann denke, okay, jetzt habe ich so lange durchgehalten, jetzt habe ich mich so tapfer gehalten, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kannst du wiederkommen. So dieses, ne? Also wie tief die Schichten eigentlich noch drinnen liegen, dass immer noch der Gedanke oder an einen Ort zu kommen, eine Sehnsucht nach einer Heimat, wo ich dann auch immer merke, diese Heimat ist er, also dass er wieder da ist. In wie viel Wünschen oder Sehnsüchten eigentlich verborgen ist oder dass ich ihn wieder habe. Das fand ich erstaunlich. Das ist einfach auch nicht mit einmal begriffen oder verinnerlicht, sondern das ist wirklich ein langer Prozess des immer wieder Klarwerdens. Ja, und das ist das einzige Loslassen, vielleicht auch zu verstehen, ja, er kommt nicht mehr wieder. Also diesen Körper wird es auf der Erde nicht mehr geben.
Es hört sich sehr irreal natürlich an, auch immer dieses Pendeln zwischen diesen zwei Polen. Also Sie beschreiben ja in dem Buch einmal sehr viele Orte, haben jetzt gerade auch über Orte gesprochen. Ich spüre da eine gewisse Sehnsucht nach diesen Orten, also dass Sie bewusst Orte aufsuchen, wo Sie auch gemeinsam gewesen sind.
Wir haben ja 10 Jahre in Südafrika gelebt und ich bin dort auch nach einem Jahr, bin ich da zum ersten Mal zurückgereist. Jetzt war ich gerade wieder da für 2 Monate und wir haben eine sehr, wirklich unsere besten Jahre, würde ich sagen, intensivsten auch dort verlebt und hatten sehr gute Freundschaften und es war eine wirklich sehr schöne Reise zu den Freunden und für die es sehr wichtig war, durch mich nochmal dann auch einen Abschluss zu finden. Das dachte ich nämlich dann alleine. Leute sagen dann, ja, es ist dann so schwer. Oder meine Tante sagt, nachdem ihr Mann gestorben ist, sie fährt jetzt nicht mehr an die Orte, wo sie mit ihm zusammen war. Das fand ich schön, weil ich eben auch in dieser Erinnerung, dass wir dort einfach glücklich waren und eine tolle Zeit verlebt haben und ganz tolle Menschen, die ihn eben auch kannten. Und das gibt mir eigentlich eher ein Gefühl des Aufgehobensein und auch in der Trauer auch teilen zu können, den Verlust um ihn. Ich gemerkt habe, das ist schön, mit Menschen gemeinsam um ihn zu weinen.
David, wer hat eigentlich diese, ich will es mal Sache nennen, um es neutral zu sagen, weil mittlerweile scheine ich mir wirklich auch ein bisschen darüber zu ärgern, wer hat das eigentlich mit diesem Loslassen erfunden? Woher kommt das, dass man loslassen muss? Wenn du es nicht weißt, müssen wir das unbedingt mal recherchieren, müssen mal eine Folge dazu machen, weil das ist ja ein Satz, den man immer wieder hört, du musst loslassen. Erstens, warum muss man loslassen? Und zweitens, ich würde mich wirklich dafür interessieren, wo es herkommt, wo diese Idee des Loslassens herkommt. Hast du vielleicht schon eine Ahnung?
Also ich denke, das hängt vielleicht an einer etwas schwierigen Übersetzung von Kübler-Ross oder so würde ich behaupten, die ja ganz am Anfang das Ganze als Pionierin in diese Phasen eingeteilt hat, da vielleicht aber auch missverstanden war, dass das nicht unbedingt so ablaufen muss. Und das hat sehr schnell eine große Verbreitung gefunden. Ich habe ja eigentlich auch immer gesagt, wenn man es irgendwann mal in die Simpsons schafft, diese satirische Comic-Sendung, da hat Homer Simpsons, glaube ich, in unter 20 Sekunden alle Phasen durchlaufen, wie er eine schwierige Diagnose bekommen hat. Er war, glaube ich, verstrahlt oder so. Und dann ist er überleugnen, verhandeln, Aggression sehr schnell ins Akzeptieren gekommen. Ne? So nach dem Motto, okay, das war's jetzt und das ist weg. Das wäre meine Vermutung da drin, aber wir sollten das wirklich ja mal so schauen. Hängt vielleicht ja, auch so ein ja, bisschen ja an so einem gewissen freudianischen Menschenbild irgendwie drin. Ne? Vielleicht auch mütterlich die Unfähigkeit zu trauern, so ein kleines bisschen, dass es eigentlich immer darum ging, dass man sich halt einfach nicht mehr damit befasst. Ne? Also ist so eine Sache. Der Tod, die Trauer, die passen halt vielleicht nicht immer so in den Alltag, wo alles schön, hell, erfolgreich, Wachstum und so sein sollen. Ne?
Frau Nathas, haben Sie eine Idee?
Ich habe eine Idee, ja. Was denn, was Loslassen bedeutet, also ich spreche jetzt einfach nur von mir, weil ich will nichts verallgemeinern, aber was ich lernen musste, war, was ich loslassen musste, war die Vorstellung von dem, unserem gemeinsamen Leben und der Vorstellung davon, ja, von meiner Vorstellung von uns und unserer Zukunft und allem, was dazu gehört und meinen Hoffnungen und meinen Sehnsüchten und meinem Wunsch, dass er wieder da ist und all diese Dinge, die nicht mehr möglich sind, das muss ich loslassen, um wirklich weitergehen zu können. Und es gibt ja viele Menschen, die das nicht akzeptieren, aber dann geht es ums Akzeptieren eher, ne? Zu akzeptieren, dass das jetzt einfach Tatsache ist und dass es da jetzt nichts zu verhandeln gibt und da gibt es auch nichts zu leugnen. Ich habe auch diese, also auch diese Phasen der Trauer fand ich absolut, konnte ich nichts mit anfangen, habe ich bei mir nicht feststellen können. Der Moment, an dem mein Mann seinen letzten Atemzug gemacht hat, war so klar, war so ruhig, war so ein, ja, wow, das war's jetzt.
Mhm.
Da kam dann auch kein Denial oder kein irgendwas. Nein, das war eine ganz klare, habe ich es erfasst in diesem Moment. Ich hatte auch keine Wut oder ich hatte kein, das ist alles.
Wobei ich glaube, vielleicht hilfreich dabei war wirklich die Zeit, die sie gemeinsam noch zu Hause hatten, auch für dieses Begreifen.
Absolut. Ich würde auch wirklich, also das glaube ich jedem, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich hatte eine Ärztin, die mir auch absolut ans Herz gelegt hat, das zu machen, ihm trotz wirklich schon in einem sehr, sehr schwerstkranken Zustand nach Hause zu holen, aus der Intensivstation eigentlich nach Hause zu holen, ohne Hilfe, einfach nur Hauptsache zu Hause und dann aber auch nicht mehr ins Krankenhaus. Und dieses, dass da jemand kam, ein Palliativarzt, der ein Freund von der Freundin war, der gesagt hat, der muss jetzt gar nichts mehr und der auch überhaupt über die Möglichkeit des Sterbendürfens, ja, weil dieses, in diesen Krankenhäusern, da wird ja um alles in der Welt, also ein Sterbenskranker wird dann nochmal ins Krankenhaus mit noch irgendwas vollgepumpt und an Schläuche gehängt und gesagt, nein, da ist jetzt nichts mehr zu machen. Das ist jetzt, der darf jetzt einfach, der muss gar nichts mehr und der darf jetzt gehen. Ja. Und überhaupt, ich fand das eine enorme Erleichterung. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Mediziner irgendwie so überhaupt in so ein Gespräch, ich hatte sowieso keine Gespräche, weil ich ja nicht ins Krankenhaus durfte und da auch irgendwie keinen Kontakt mit Leuten hatte und man da sowieso nicht einen Arzt hat. Und
es gibt in dem Buch die Stelle, Sie haben es eben auch angesprochen schon, und zwar nachdem Sven gestorben war, eine Stunde später Sie ihn angeschaut hatten und er diesen Gesichtsausdruck hatte, über den ich gern mehr erfahren würde, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, als mein Vater gestorben war. Und ich habe ihn ein paar Stunden später angeschaut, hatte er einen Gesichtsausdruck, aus dem ich herausgelesen habe, vielleicht ist das jetzt auch meiner Fantasie geschuldet, aber ich habe ihn angeschaut und hatte irgendwie das Gefühl, er zeigt mir durch das Gesicht, alles okay. Ich bin angekommen, bleibt ruhig, bleibt entspannt, es ist alles okay.
Absolut, also es hat uns alle, also ich würde es so als ein wirklich verschmitztes Lächeln interpretieren, das so, ah, so ist es. So eine Überraschung auch in ihm und so eine Freude, das ist meine Interpretation, ne? Dass es diesen Weg der Heilung für ihn gibt, auf den er jetzt gar nicht gekommen ist und dass es den Tod so oder das Sterben nicht so ist, wie er dachte, sondern also wirklich so diese Überraschung, ah, oh, okay. Und so ist das in mir geblieben. Und es hat für uns alle hat es in ähnlicher Weise bewegt und beruhigt, das zu sehen.
Sie beschreiben auch über Erinnerung und Sie beschreiben da in dem Buch, dass Sie an seinen Körper denken, an Berührungen, auch an Sex. Was bedeuten diese Erinnerungen für Sie?
Ja, die sind körpergebunden. Das ist natürlich die Trauer, dass es diesen Körper, die Trauer um den Körper. Es gibt so viele Weisen auf Trauer, ne? So viele Dinge, die auch so ein Mensch in meinem Leben, also Trauer, dass mich als seine Frau, dass es auch Sven und Elke nicht mehr gibt, uns als Team nicht mehr gibt, ihn als meinen Tröster und meinen Ermutiger, als mein Unterstützer, als Spaziergangspartner und auch als Liebhaber natürlich. All diese Bereiche sind nicht mehr da und das ist halt einfach nicht mehr möglich ist, jemals wieder berührt zu werden. Aber komischerweise sind die Träume waren sehr, ich hatte drei Begegnungen mit ihm, die ich ja auch im Buch beschreibe, die keine Träume waren, die nachts stattfanden, in denen ich aufwachte und er bei mir war und ich ihn auch angefasst habe und gespürt habe. Ganz kurz nur, aber ja, verrückt, verrückt.
Wie erklären Sie sich das, wenn Sie sagen, es war kein Traum?
Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das nicht erklären. Aber ich weiß, dass es so anders ist, als weil ich habe auch von ihm geträumt, aber das war immer anders. Es war wirklich so wahr. Also ich bin aufgewacht und er war da. Aber ich kann das immer noch, Träume sind ja so ein bisschen verschwommen, aber ich kann das immer noch wie eine wahre Begegnung kann ich das immer noch erinnern und habe das wirklich richtig, richtig in Erinnerung. Ich habe seine Hände genommen, ich habe sie gespürt, ne? Ich habe die Haare auf seinem Handrücken gespürt, ich habe seine Schwielen auf den Knochen gespürt, ich habe den Druck seiner Hände gespürt, ich weiß das alles noch.
Wie ging es nach all dem, was Sie da erlebt haben, für Sie weiter? Woraus haben Sie Ihre Kraft genommen?
Ich hatte einen sehr guten Freund, der zu Besuch kam für ein paar Tage und mit dem bin ich durch die Stadt gelaufen und mit dem habe ich nach einem Narrativ gesucht, das in dem das Sterben meines Mannes, das sinnlose Sterben meines Mannes einen Sinn macht und für mich einen Lebenssinn darin zu finden, wie es für mich weitergeht, dass das nicht ein Ende ist, sondern auch ein Anfang für mich und durch dieses auch das Glauben an das Gute, dass das nicht zu meinem Nachteil, sondern auch zu meinem Vorteil geschehen kann, dass immer noch ein gutes Leben für mich weiterhin möglich ist. Ein hartnäckiges wirklich Glauben daran, dass das auch für mich nach vorne bringt, mich weiterbringt, dass es kein Rückschritt ist. Sondern wenn ich es als Fortschritt behandle, und dieses Buch ist ja eigentlich auch etwas, was entstanden ist, was es nicht geben würde, wenn er noch da wäre.
Ich hatte eingangs die School of Love erwähnt und Sie führen die School of Love weiter. Was genau ist die School of Love?
Mein Mann und ich, wir haben damals Paare beraten und haben auch so uns überlegt, was braucht man eigentlich, um eine erfolgreiche Beziehung aus all den Erfahrungen, die wir gemacht haben und den Fehlern, die wir gemacht haben und dem, was wir gelernt haben, weil wir uns dann auch informiert haben und uns wirklich sehr damit beschäftigt haben, auch ein Buch geschrieben haben über die Liebe und uns Paare, junge Paare gefragt haben, ob wir sie begleiten könnten in ihren Krisen und wir auch von anderen Paaren damals erleben durften, wie sie uns in unseren Krisen begleitet haben mit ihrer Erfahrung, dachten wir, dass die Liebe braucht Aufklärung und deshalb machen wir das und beraten eben diese Paare, worum es wirklich geht. Und das haben wir dann zusammen gemacht, ja.
Und das führen Sie auch weiter?
Ich mache das jetzt weiter, aber es verändert sich natürlich, denn das Besondere war, dass wir das zu zweit gemacht haben, eben auch die Perspektive des Mannes und der Frau, und wir auch noch so unterschiedlich sind und ich jetzt eher auch auf Einzelberatung weitermache. Ich habe immer noch Paare, aber es hat sich verändert, auch die Leute, die zu mir kamen, die Paare. Ich habe ganz viel Trennungsbegleitung danach gemacht, zum Beispiel. Es war Zufall, dass eben Leute kamen, die mich dafür angefragt hatten. Und so verändert sich das. Also auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in der Zeit, soll auch mit reinfließen. Also jetzt nicht als Trauerberatung in dem Sinne, aber doch Lebensberatung.
Ich meine, es stehen viele tolle Sätze in diesem Buch, aber zwei möchte ich noch zitieren. Den einen zitiere ich jetzt mal gleich. Vielleicht nicht die richtige Stelle, aber er kommt mir gerade in den Sinn. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Sie vermissen ihn zu vermissen, fand ich auch so einen tollen Satz.
Ja, ich hab dann, so zwischendrin habe ich dann mal gemerkt, dass mein Leben schon so normal weitergeht, dass es schon so für mich schon so normal geworden ist, dass er nicht da ist. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich mich da schon dran gewöhnt. Das fand ich dann irgendwie traurig.
Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist. Das wunderbar, wirklich sehr empfehlenswerte Buch von Elke Nathers ist erschienen bei Ullstein. Wir verlinken alle Informationen unten in den Shownotes. Kurz vor dem Ende des Buches habe ich noch so einen wunderbaren Satz entdeckt, den ich unbedingt vorlesen muss. Ich habe so viel mehr Gelassenheit gewonnen, meine Gelassenheit, die jetzt deine ersetzt. Du hast mir vorgemacht, wie das geht. Wunderbarer Satz, Frau Nathers. Wir danken Ihnen für die schönen Sätze und für das Gespräch.
Genau, herzlichen Dank.
Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald.